Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem ersten Samuel-Buch, und zwar 1. Samuel Kapitel 27. Wir erinnern uns, in dem Kapitel vorher wurde berichtet, dass David in die Wagenburg hineinging und dort den Speer von Saul nahm. Aber Saul selbst nicht tötete. Und jetzt passierte Folgendes. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König von Gath. Und David blieb bei Achis in Gath samt seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt, auch David mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als es Saul berichtet wurde, dass David nach Gath geflohen sei, da suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achis: Wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so lass mir einen Platz in einer deiner Städte auf dem Land geben, damit ich darin wohne. Denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Da gab ihm Achis an jenem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen Judas bis zu diesem Tag. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug 1 Jahr und 4 Monate. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei den Geschuritern und den Girsitern und den Amalekitern, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben, und er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Und wenn dann Achis sprach: Habt ihr heute keinen Einfall gemacht? So sagte David: Doch, ins Südland von Juda und ins Südland der Jerach-Meeliter und ins Südland der Keniter. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gath kommen, denn er sprach: Sie könnten gegen uns aussagen und sprechen: So hat David gehandelt und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Und Achis glaubte David und er dachte: Er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieses 27. Kapitel des 1. Samuel-Buches ist im Vergleich zu vielen anderen Kapiteln des 1. Samuel-Buches ein auffallend kurzes Kapitel. Dennoch, so bin ich überzeugt, wird uns hier etwas berichtet, das uns selbst nicht wenig zu sagen hat. Wir können in diesem Kapitel verfolgen, wie David ganz plötzlich geistlich erlangt. Fast könnten wir sagen, er sinkt hier geistlich in sich selbst zusammen. Er bricht zusammen. Um das noch einmal scharf in den Blick zu bekommen, wollen wir einen Blick werfen auf das Ende des Kapitels 26, also auf das Kapitel vorher. Und das dann mit dem Beginn des Kapitels 27 vergleichen. In Kapitel 26, Vers 24, bekennt David gegenüber Saul. Ich lese mal diesen Vers. Und siehe, so sagt er gegenüber Saul, zu Saul, und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn, und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Und dann gleich im übernächsten Vers, nicht die Kapiteleinteilung, war ja nicht aus biblischer Zeit, die kam erst später. Also im übernächsten Vers, in Kapitel 27, Vers 1, lesen wir: David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. Was für ein geistliches Gefälle zwischen diesen beiden Aussagen. David, er dachte bei sich selbst, wie es hier heißt, er sprach in seinem eigenen Herzen, ich werde doch eines Tages einmal durch Saul gefangen genommen werden, dann weggerafft werden und das Beste für mich ist, ich hau ab zu den Philistern. Wenn man diese beiden Aussagen aus dem Ende von Kapitel 26 und dann aus dem Beginn von Kapitel 27 so nebeneinander stellt und auf sich einwirken lässt, dann könnte man für einen Augenblick den Gedanken fassen, David, was bist du doch für ein charakterloser, scheinheiliger, doppelzüngiger Mann. Nicht das eine Mal gibst du den großen Glaubenden ab, der Herr wird mich erretten. Da spielst du gewissermaßen das Gottvertrauen vor und kurz danach ist nichts mehr davon zu merken. Keine einzige Spur. Gott wird noch nicht einmal in die Überlegungen mit einbezogen. Er kommt gleichsam gar nicht vor. Scheinheilig war das David? Wenn man die gesamte bisherige Geschichte Davids sich vor Augen führt, sein ganzes bisheriges Leben, seinen ganzen bisherigen Lebensweg, den er gehen musste, dann wissen wir, nein, doppelzüngig, das war David nicht. Scheinheilig, wie Gott, nein, das war er ganz sicher nicht. David, das war ein Mann, der in seinem Leben, in seiner Seele Höhen und Tiefen kannte. Aber David war kein unzuverlässiger Mann. So jedenfalls haben wir ihn bisher nicht kennengelernt. Das Vertrauen auf Gott, das er in der Aussage in Kapitel 26 zum Ausdruck brachte, das steht auch nicht alleine da. Es ist nicht ein isolierter Ausspruch Davids, sondern wir wissen von einer Fülle von ähnlichen Aussagen aus dem Mund Davids. Und von daher können wir sogar sagen, das, was David in Kapitel 26 am Schluss bezeugte, das ist der eigentliche David. Gott möge mich aus aller Bedrängnis erretten. So hatte es David gesagt. Gott möge das tun. Das ist David. Ich habe mein Sach Gott heimgestellt. So heißt es einmal in einem Choral von Johann Sebastian Bach. Und damit vertonte Bach eine entsprechende Aussage Luthers. Eine Aussage Luthers, die auf dem Weg machte hin nach Worms, als er vor dem Kaiser das Evangelium bekannte. Als Jesus am Kreuz hing, da höhnten die Priester, er hat Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Nicht, dass Jesus Gott vertraute, das konnten selbst die Obersten, die Priester, die Theologen der damaligen Zeit ihm nicht absprechen. Aber sie spotteten, sie höhnten darüber, aber ignorieren konnten sie das nicht. Der Grund, warum David in der Gemeinde Gottes bis heute so geschätzt wird, das sind doch gerade seine vielen Bekenntnisse, seine vielen Glaubensbekenntnisse, seine Zeugnisse, in denen er ablegt, wem er vertraut: Gott. Denken wir an die Psalmen. Erinnern wir uns auch an noch ein Wort aus 1. Samuel 24. Ein Zeugnis, das David da ablegt gegenüber Saul. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, Saul. Und er sehe danach und führe meine Sache. Und er verschaffe mir Recht von deiner Hand. 1. Samuel 24, Vers 16. So spricht ein Glaubender. Ein Glaubender, der seine Hilfe von Gott erwartet. So spricht jemand, der auf den Herrn wartet, der auf ihn harrt. Und darin ist David uns ein großes Vorbild. Aber nicht nur uns ist er ein Vorbild. Auch bereits den eigenen Zeitgenossen fiel David durch sein Vertrauen auf Gott auf. Ich erinnere einmal an das, was Abigail sagte. Nicht die Frau Nabals. Sie begegnete uns in Kapitel 25. Inzwischen war sie ja Davids Frau geworden. Aber was sagte sie damals zu David? Sie bekannte: Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt und nichts Böses bei dir gefunden wird dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch aufmachen wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Buch oder ins Bündel der Lebendigen eingebunden, bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Das ist nur ein Zeugnis über David von einem Zeitgenossen. Davon finden wir mehr in der Bibel. Selbst David hörte sich einmal sagen, mehr oder weniger gegen seinen Willen, jedenfalls hat man den Eindruck, er sagt in Kapitel 24, und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass die Königsherrschaft über Israel in deiner Hand bestehen wird. Oder hier am Ende von Kapitel 26, ich erinnere noch einmal, gesegnet, sagt Saul, gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. Was für Zeugnisse von Zeitgenossen bereits über David. Was wird man über uns sagen? Was sagt man über uns? Über David sagte man das. Gehe ich zu weit, wenn ich aufgrund solcher Aussagen die Behauptung aufstelle, dass sich mittlerweile damals in Israel eine hochgespannte Erwartung rund um David aufgebaut hatte? Offensichtlich setzten nicht wenige Menschen im Volk Gottes, natürlich im Geheimen, Saul war ja noch an der Macht, aber im Geheimen ihre Hoffnung auf diesen David. Und es konnte sogar die Frage entstehen, ist das der? Bist du das, der da kommen soll? Oder haben wir auf einen anderen zu warten? Sie wissen, das ist die Frage von Johannes dem Täufer aus dem Gefängnis, die einen Blick auf Jesus stellte. Ist das der, der da kommen soll? Ist in ihm, in David, der Advent eingetreten? Auf jeden Fall, wenn solche Fragen damals herumschwebten, herumgeisterten im Volk, hier in Kapitel 27 kommt die kalte Dusche. David, dieser Mann, er kann nur enttäuschen. Nicht erinnern wir uns noch einmal an die Kapitel vorher. Kapitel 24, 25, 26. In all diesen Kapiteln durchlebte David eine schwierige Zeit. Wird David seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erheben in der Höhle? Wird er gegenüber Nabal auch das Recht in die eigene Hand nehmen? Und dann die Sache mit der Wagenburg. Bei der Konfrontation mit Nabal war seine Frau, die ihm half. Um dann aber auch in dieser Versuchung Überwinder zu werden. Ja, man kann sagen, in dieser Zeit gab es Aufs und Abs bei David. Aber es zeigte sich gleichwohl ein unerschütterliches Vertrauen dieses Mannes auf Gott. Und genau das kommt hier in Kapitel 26 am Schluss zum Ausdruck. Siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wert geachtet war, so möge mein Leben wert geachtet werden vor den Augen des Herrn. Und er möge mich aus all meinen Bedrängnissen erretten. Er möge mich aus all meinen Bedrängnissen erretten. Dieses Wort ist wirklich der Höhepunkt all der Versuchungskapitel, die wir gerade vorher gelesen hatten. Und ausgerechnet Saul spitzt das noch zu. Ich lese mir mal den letzten Vers von Kapitel 26. Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und du wirst es vollenden. Wenn das kein Höhepunkt ist und dann ohne Bruch, ohne gleitenden Übergang, ohne eigentlich auch irgendeinen direkten Anlass, kommt dieser desillusionierende Bericht in Kapitel 27 über David. Wie ist das möglich? Es fällt noch etwas auf beim Lesen dieses Kapitels. Davids Verhalten wird hier nicht ausdrücklich bewertet. Der Geist Gottes, er verzichtet hier ganz offensichtlich darauf, dem David hier eine Note zu geben, sozusagen eine Zensur. Ungenügend, David, was du hier getan hast. Der Geist Gottes leitet den Verfasser des ersten Samuel-Buches so, dass er hier lediglich die Fakten berichtet. Und diese Fakten, die sprechen schon für sich. Kein ausdrückliches Urteil fällen. So im Sinn von, das war ein Fehler, dass David jetzt zu den Philistern gegangen ist. Sondern noch einmal, Davids Verhalten, sein Tun wird hier geschildert, wenn auch aus der Distanz heraus, aber es wird lediglich berichtet. Und auffallend ausführlich wird uns am Beginn dieses Kapitels 27 mitgeteilt, welche Überlegungen David in seinem Herzen hatte. Aber gerade mit diesem Bericht über seine eigenen Überlegungen wird eines deutlich. Der Bruch von Kapitel 26 zu Kapitel 27 ist nicht darauf zurückzuführen, dass sich irgendwelche äußeren Dinge verändert hatten, dass sich in den äußeren Konstellationen irgendeine neue Situation ergeben hatte. Es ist nicht so, dass sich die Lage Davids äußerlich verschlimmert hatte. Es geschah äußerlich nichts, nur im Kopf von David. David, er begann zu überlegen. Er dachte in seinem Herzen, wie es hier heißt. Und das Ergebnis dieses Nachdenkens in seinem Herzen war: Ich gehe weg. Ich gehe zu den Philistern. Ich gehe zu Achis. David, er dachte in seinem Herzen. Meine Brüder und meine Schwestern, im Wort Gottes wird unser Denken nicht abgelehnt. Im Gegenteil. Unsere Heiligung, so sagt es der Apostel Paulus einmal in Römer Kapitel 12, beginnt mit der Erneuerung unseres Denkens. Denken ist gut, wenn wir unsere Gedanken, wie wir es in der ersten Schriftlesung gelesen haben, wenn wir unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wenn wir das nicht tun, dann allerdings werden unsere Überlegungen, unsere Gedanken sehr kritisch beurteilt. Ich lese mal ein paar Bibelstellen dazu. Lukas 9, Vers 46. Da heißt es: Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Vers 47, gleich der nächste Vers. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sie. Oder hören wir Römer 1, Vers 21. Die Gottlosen sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert, dunkel. 1. Korinther 3, Vers 20. Der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind, eitel sind. Es gibt also Überlegungen, es gibt also Gedanken, die sind trügerisch, die sind verlogen, die sind wahnhaft und die sind nichtig. Es sind Überlegungen, die aus unserem Innern plötzlich heraufbrechen, sodass wir dann anfangen zu kombinieren und wir denken, so als gäbe es keinen Gott. So als ob wir noch nie etwas von Gott, dem Vater, gehört hätten. Von Gott, von dem wir doch bekennen, dass ohne seinen Willen nicht ein Haar von unserem Haupt fällt. Aber plötzlich scheint das alles weg zu sein. Wie heißt es hier so kurz und so vielsagend? David, er dachte in seinem Herzen. Genau das will uns der Heilige Geist hier sagen. Da fängt einer an, sein Leben in seine eigenen Hände zu nehmen. Da legt jemand an sein eigenes Leben gewissermaßen seine eigenen Hände. Und er versucht es jetzt selbst hinzukriegen. Und dieser jemand, das ist ja das Überraschende, das Verwunderliche, das vielleicht auch das, was uns stört. Dieser jemand ist hier David. David? Also von dem hätten wir es nicht gedacht, oder? Die messianischen Erwartungen, die um David herum gewachsen sein mögen, sie krachen hier zu Boden. Sie stürzen zusammen wie ein Kartenhaus. David? David ist ja durchaus ein messianischer König, aber er ist, und das macht gerade dieses Kapitel unüberbietbar deutlich, nicht der Messias selbst. Er ist nicht der, der da kommen soll. Ähnlich wie Petrus einmal auf den Wellen lief. Nicht, er lief aus der Kraft seines Glaubens im Blick auf Jesus. Und dann brachen ganz plötzlich Überlegungen aus ihm heraus. Und er blickte auf die Wellen und sackte weg. Die Wellen waren zu dieser Zeit nicht höher geworden. Aber auf einmal sah sie der Petrus. Petrus überlegte, wo bin ich hier eigentlich? Was mute ich mir zu? Mein Leben ist doch in der Gefahr. Und genauso machte es hier David. Er sprach zu sich selbst, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Denken wir doch mal ganz nüchtern nach. So könnte man sagen. Auf einmal schaute er nicht mit Vertrauen auf Gott seine Situation an. Er blickte nicht auf die Drohungen Sauls im Licht des allmächtigen Gottes, sondern er blickte darauf mit Furcht und Lebensangst. Er stellte die Frage, was ist mit meinem Leben los? David kam hier in eine Lebenskrise, in eine Glaubenskrise. Und David versagte. Und was dann passierte, sagen wir es mal ganz undramatisch, das Leben von David, es wird banal. Es wird dann unbedeutend. Er bot Achis, dem König von Gat im Land der Philister, seine Dienste an. Er erniedrigte sich zu einem Vasallen von Achis. Schließ nochmal die Verse 2 und 3. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achis in Gat samt seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt, auch David mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Banal, oder? Was passierte dann? Diesem seinem angeblichen Schutzherrn kann David nur mit List und Betrug und mit Tricksereien unter die Augen treten. David log dem Achis etwas vor. Er log ihm vor, ich überfalle auch mein eigenes Volk. Dabei waren es andere Volksstämme, andere Beduinen, wie wir in Vers 8 und Vers 9 lesen. Es waren die Geschuriter, die Girsiter und die Amalekiter. Nicht, wir wollen, was er dann mit diesen Stämmen machte, darüber nicht allzu moralistisch sein, wenn wir hier lesen, dass er mit ihnen kurzen Prozess machte. Nicht, das waren da alles in der Wüste keine friedsamen Einwohner. Wir haben es uns eher so vorzustellen, dass hier das eine Räuberdest das andere überfiel und ausplünderte. Nicht der eine Guerillahaufen, den anderen Partisanentrupp. Überfälle sozusagen am Fließband, Raubzüge als Beruf zur eigenen Unterhaltsversorgung. Und so haben wir auch das Interesse von Achis hier zu verstehen. Nicht immer dann, wenn David dann mal auftauchte in Gat, aus Ziklag kam, dann hörte er die Frage, habt ihr heute mal wieder einen Einfall getan oder war es heute mehr ruhig bei euch, nicht so viel Stress? Wohin ging heute der Angriff? Mit anderen Worten, war es heute stressig? Und vielleicht fragt sich hier jemand, wie konnte David dieses Werk vor Achis verborgen halten? Man kann als Antwort geben, naja gut, David beseitigte alle aus diesen Räubernestern. Die konnten also nichts mehr sagen. Und dann müssen wir uns auch klar machen, dass das alles ja in einer ziemlich weiträumigen Wüstengegend sich abspielte. Die Wüste war ausgedehnt und leer. Und ein Beduinenlager war schwierig zu finden, eher wie eine Nadel im Heuhaufen, vor allem wenn man das Camp ganz ausgerottet hatte. Nein, dass David seine tatsächlichen Aktionen gegenüber Achis geheim hielt, andere Angaben machte, log. Das war nicht das Problem. Das Problem ist, ist hier David nicht zu einer moralisch höchst fragwürdigen Person geworden? So schnell ging es bergab. Und die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig ja. Ja, das ist er geworden. Und er vergoss viel Blut. Und das wird ihm später, als er plant, den Tempel zu bauen, vorgehalten werden. Nicht David hatte zwar schon längere Zeit eine reichlich merkwürdige Schar von Männern um sich geschart. Wir lesen davon bereits in Kapitel 22, diese Desperados, die da zu ihm kamen in die Höhle von Adulam. Darunter waren auch solche Leute wie die Söhne der Zeruja, von denen David einmal sagen musste in 2. Samuel 3, ihr Söhne der Zeruja seid mir zu hart geworden. Das waren Leute, die für ihren König, für ihren Herrführer brannten, die für ihn glühten, die für ihn das Leben einsetzten. Aber das waren auch Kerle, mit denen kein gut Kirschenessen war. Und man wollte ihnen nicht so einfach so alleine begegnen. Aber gleichwohl war es David gelungen, von Adulam an bei diesen Menschen für ein gewisses Maß an Disziplin zu sorgen. Aus diesem Desperados eine Art Ordnungsmacht zu machen. Nicht, wenn wir an die Ereignisse gerade rund um Nabal uns erinnern. Die Hirten von Nabal bezeugen, dass David und seine Männer eine Mauer rings um sie war. Eine Mauer gegen wen? So könnte man fragen. Na natürlich, gegen die Beduinen in der Wüste. Und was sich da so in der Wüste alles abspielte, das entsprach nicht den Verhaltensnormen, vielleicht in einem Mädchenpensionat für höhere Töchter. Da ging es rund. Aber genau zu dieser Gesellschaft gehörte David nun selbst. Auch wenn er das lediglich zum Schein machte, David und seine Leute, sie waren nicht besser als die anderen Partisanen. Wie wurde das alles so plötzlich anders mit David? Anders, als wir es gewohnt waren, oder? In was für eine Gesellschaft, David, bist du hier eigentlich so plötzlich hineingeraten? Auf was für ein ungeistliches Niveau bist du hier hinabgeraten? Das alles, weil ein einziges Mal aus deinem Herzen Überlegungen aufkamen und du diese Gedanken zugelassen hast. David, wie konntest du nur zu den Philistern gehen? Natürlich, man kann sagen, war doch ein guter Schachzug. Aber trotzdem, David, wie hast du so etwas tun können? Was ist plötzlich mit dir? Und bitte vergessen wir auch nicht, es war ja nicht das erste Mal. David war ja schon mal bei Achis. In Kapitel 21 lesen wir es. Bei dieser Gelegenheit hatte David damals den Psalm 56 gebetet, nachdem er dann herauskam aus Achis, von Achis. Dieser Psalm, Psalm 56, ist ja ein Kleinod. Doch damals hatte sich David von Furcht, von Angst, Lebensangst bestimmen lassen. Aber danach dichtete David dann den Psalm und bekannte: Auf Gott vertraue ich. Ich fürchte mich nicht. Was wird ein Mensch mir tun? Das war die Lektion, die er doch damals gelernt hatte. Oder nicht? Oder musste er sie nochmal lernen, jetzt wieder? Jetzt das Gleiche also nochmal? Aus Furcht geht er nun ausgerechnet wieder dahin? David, was ist nun los mit dir? Hätte ich niemals von dir gedacht. Lernt denn ein Mensch niemals? Und sehen Sie, das Verdrehte an der ganzen Situation ist noch, dass David durchaus Erfolg hatte. Saul hörte tatsächlich auf, ihn weiter zu verfolgen. Vers 4 lesen wir das. David hatte erreicht mit dem, was er tat, was er beabsichtigte. Das sieht man öfters. Dass wir, wenn wir unser Vertrauen auf Gott eintauschen zugunsten dessen, was man wohl als Realitätssinn bezeichnet, dass wir uns dann sogar rühmen können, zurücklehnen können und sagen: Schau mal, war doch klug von mir, oder? Es hat doch geklappt, es hat doch funktioniert. Ich hatte doch Erfolg. Was wir dann meistens nicht sehen, oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, ist, dass dieses Recht haben von außerordentlich begrenzter Dauer ist. Das werden wir noch sehen, wenn wir uns das Kapitel 29 anschauen und dann Kapitel 30. Der Erfolg solcher scheinbar klugen Aktionen ist ein Erfolg des Augenblicks. Auf die Dauer erweist es sich als trügerisch. Was wir gerade in unseren Breiten, auch wir Christen, vielfach als Nüchternheit, als Realitätssinn preisen, das ist zuweilen Unglauben. Es ist platt, flach, ungeistlich. Und auch die typisch moderne Frage, Das kann ich mir schon dafür kaufen. Und danach bewerte ich etwas. Ist auf die Dauer sehr dumm. Sehr eindimensional. Man kommt sich noch so klug dabei vor, nicht wahr? So clever. Wenn man sich absichert, wenn man gleichzeitig mehrere Eisen im Feuer hat. Nehmen wir einmal an, dass David auch auf seinen nüchternen Realitätssinn hier stolz war und sich zurücklehnte dort in Ziklag und dann bemerkte, ich habe es ja gleich gewusst, Saul lässt mich jetzt in Ruhe. Und nehmen wir an, jemand aus seiner Umgebung, vielleicht seine Frau Abigail, hätte dann ganz vorsichtig eingewandt, David, war das wirklich so, Weise? Dann hätte David donnernd entgegengehalten, du siehst doch, dass ich recht habe. Punkt, aus, Ende, basta. Und dann sag einmal was dagegen, oder? Welchen Einwand kannst du da noch vorbringen? Erfolg hat in unserer Kultur einen hohen Stellenwert. Dass es geklappt hat, zählt viel in unserer Kultur, in unserer Welt. Und es hat in diesem Kapitel zunächst den Anschein, dass Gott, der Herr selbst, so jemanden in Selbstsicherheit, vielleicht sogar in einer triumphalistischen Rechthaberei gefangen hält. Gut, dann geh deinen Weg. Vielleicht kann man sogar noch weitergehen. David wurde hier durch Selbstsicherheit richtig fixiert auf sich. Nicht Kapitel 27, Vers 11b. So hat David gehandelt. So ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Hier wird über einen sehr selbstsicheren David berichtet. Ein David, der listig grinst, der es hinbekommen hat in seinem Leben. Er hat den Schlüssel für seine eigene Sicherheit bekommen. Und wer kann ihm jetzt noch und wer wollte ihm jetzt noch das Wasser reichen und einen Einwand vorbringen? Aber noch einmal, das klingt ganz anders als der David, den wir aus Psalm 26 kennen. Auf Gott vertraue ich. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir tun? Und im Licht von all dem ist der letzte Vers dieses Kapitels geradezu von einer Doppeldeutigkeit, die bemerkenswert ist. Schauen wir uns diesen Vers mal an, wie dieses Kapitel endet. Wie gesagt, es wird nur berichtet. Achis jedoch glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Nicht? Einmal macht dieser Vers Folgendes deutlich, dass der Achis sich hier irrte. Er hatte den Betrug Davids im Blick auf das Volk Gottes nicht durchschaut. Aber hier haut einer den anderen in die Pfanne, oder? Denn andererseits irrte sich der Philisterkönig nicht. Denn was David nicht verstand, war eben, dass er sich durch all seine Lügenhaftigkeit, in die er sich gleichsam verfing, in eine Abhängigkeit von Achis hineinmanövriert hatte, gleichsam in eine Sackgasse. Und ihr Lieben, wenn Gott ihn da nicht wieder herausgeholt hätte, davon lesen wir dann in Kapitel 30, das war schmerzhaft, dann wäre David zweifellos ein Knecht, ein Sklave des Philisterkönigs geworden. Mein Knecht für immer, wie dieses Kapitel schließt. Nicht die Sache nimmt später geradezu Züge einer Karikatur an, wenn wir mal Kapitel 29 schon einmal einen Blick da reinwerfen. Nicht? Als Achis da David in den Krieg gegen Israel mitnehmen will Da sagen die übrigen Stadtfürsten zu Achis, nee, nehmen wir nicht, David nehmen wir nicht mit, das ist zu gefährlich. Und was tut dann Achis? Der entschuldigt sich bei David und sagt, David, ich hätte dich ja gerne mitgenommen, aber leider die anderen vertrauen nicht. Und was macht David dann? David fasste dieses Misstrauen der anderen Philisterkönige als eine Beleidigung auf und rief empört, was habe ich denn getan? Ich habe doch gegen die Feinde meines Herrn gekämpft. Und hier denkt David an das Volk Gottes. Aber er betrachtet es in diesen Worten, in diesen verlogenen Worten, aus der Perspektive des Philisterkönigs. Feinde meines Herrn. Verkehrte, verlogene Welt. So möchte man ausrufen. Jeder blöfft hier gegen jeden. Kulissenschieberei. Wohin man auch nur schaut. Das ist die Welt pur. Was erwidert dann Achis? Für mich bist du ein Engel Gottes, in Kapitel 29, Vers 9. Ja, also ein Engel Gottes war David hier nun wirklich nicht. Das muss nun ausgerechnet ein Philisterkönig, dem David sagen. Aber damit beweist David, in was für große Abhängigkeiten er von Achis, von den Philistern inzwischen geraten ist. Wie sehr er durch seinen eigenen Unglauben und durch seine eigene Lügenhaftigkeit sich zum Sklaven von Achis gemacht hatte. Die Angst, dass sein Lügengewebe durchschaut wird, die bestimmt von nun an sein gesamtes Verhalten. Und da komm mal wieder raus. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave. Ein Knecht der Sünde. So sagt es Jesus einmal und genau das sehen wir hier. Hier in diesem Kapitel macht David alles andere, nur keinen guten Eindruck. Wie vielsagend ist es, dass wir in diesem Kapitel noch eine Bemerkung über Ziklag hören. Dass seit diesem Tag den Königen von Juda gehört. Kapitel 27, Vers 6. Nicht einer der Titel der späteren Könige von Juda lautet dann Herr von Ziklag oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, was dann es alles für Titel gibt, wenn so ein König mal aufgezählt wird. Aber sehen Sie, gerade dieser Titel hier, Herr von Ziklag, war alles andere, nur kein Ehrentitel. Vielmehr war damit die Erinnerung festgehalten an eine der dunkelsten Irrwege Davids. Ziklag, das war von nun an gleichsam Schmutz, Dreck auf dem Königsmantel des gesamten Hauses Davids. Wer Ziklag sagte, der dachte mit Unglaube, Verlogenheit. David? Nein, er war das nicht. Er war nicht der, der kommen soll. Auf David konnte man sein Vertrauen nicht setzen. Ziklag. Aber es wird einmal jemand kommen, der sein Volk nie verleugnet. Weder mit seinen Taten, noch mit seinen Worten. Dieses Kapitel hier, Kapitel 27, erlaubt uns nicht, den Leidensweg Davids zu idealisieren oder auch zu romantisieren. Angesichts dieses Kapitels könnte man nicht sagen, David musste König gehen, aber erst durch Leiden geläutert werden. Ja, es stimmt auch, dass Leiden eine läuternde Wirkung haben. Aber das hat es nicht immer. Keineswegs immer. Auch nicht in unserem Leben. Es gibt auch Situationen, da regieren wir auf schwere Wege fleischlich. Und dann ist von Läuterung keine Rede mehr. Im Gegenteil. Selbst die Läuterungen, die wir dann bereits ertragen haben, die können wir verspielen. Die können zunichte werden. Es mag manchmal sein, dass wir in unserem Leben durch eine schwierige Periode gehen, in der wir etwas lernen durften und uns vielleicht eingebildet haben, Mensch, das hast du jetzt endlich kapiert. Dann stellen wir auf einmal fest, Pustekuchen. Wir verhalten uns ja immer noch so. Wir verhalten uns noch immer so, als ob wir noch nie etwas von einem allmächtigen Gott gehört haben, ohne dessen Wille nicht ein Haar von unserem Haupt fällt. Und das ist demaskierend für uns. Und auch erschreckend für uns. Und so stellt uns dieses Kapitel auch die Frage, wo ist dein Ziklag? Mein Ziklag. Es zeigt uns auch, dass wir nicht durch unsere Ausdauer, durch unsere Geduld, durch unsere Werke erlöst werden. Und vielleicht beginnen wir einmal etwas davon zu begreifen, was der Apostel Paulus im Sinn hatte, wenn er am Ende seines Lebens zurückblickt und dann sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den Glauben bewahrt. Nicht, wenn man das zum ersten Mal so liest und hört, dann denkt man vielleicht, naja, ist doch logisch, Glauben bewahrt. Paulus, hättest du nicht so am Ende deines Lebens nochmal was Bedeutendes, so irgendwas Geistliches sagen können? Nein, nein. Das ist das Wunder, dass wir durch all die eigenen Eskapaden hindurch, durch alle unsere Fluchtwege zu den Philistern, durch all unser Zufluchtnehmen zu unseren Ziklags, den Glauben behalten, dass wir durch alles hindurch den Glauben festhalten und im Glauben festgehalten werden. In diesem Kapitel stürzt David von seinem Sockel, wenn wir ihn da jemals draufgesetzt haben. Nein, David ist nicht der, der da kommen soll. Darf er nun König werden? Achis war der Meinung, du wirst für immer mein Knecht sein. Es kann gut sein, dass er dabei innerlich grenzte. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn in der Büchse. Gleichwohl ist David König geworden. Was uns hält, ihr Lieben, das ist nicht unsere Leistung, sondern das ist die Verheißung Gottes. Und zwar die Verheißung durch die Banalitäten unserer eigenen Überlegungen hindurch, durch die ungläubigen Gedanken unseres eigenen Herzens hindurch, durch den Sumpf von Ziklag hindurch, bei dem Herrn geblieben zu sein, weil er uns hält. Aber die Ausstrahlung, auch die Ausstrahlung der eigenen Bravour, der Darstellungen des eigenen geistlichen Ichs, womit man auch vielleicht Eindruck zu schinden meint, das muss weg. Das muss auch bei uns weg. Damit es deutlich wird, wirklich deutlich, durch Gnade seid ihr errettet. Und das nicht aus euch, wirklich nicht. Es ist Gottes Gabe. Es musste auch weg bei David, damit nichts zu rühmen übrig bleibt. Auch nicht bei diesem Mann. Nein, auch dieser Mann, er war nicht der, der da kommen soll, sondern dafür musste die Menschheit warten auf den Sohn Davids, auf Jesus Christus. Er musste kommen. Und Gott sei Dank, er ist gekommen. Er, der sein Volk nie verleugnete, der nie von seinem Volk wegging, sondern der sein Volk liebte und es liebte bis ans Ende. Amen.